Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und unserer Preview zum WWE SummerSlam 2025 Night One. Und wir sind bei Ausgabe 704 angekommen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, wie fühlst du dich? Du erstrahlst in neuem Licht.
Genau, in besserer Belichtung, sagen wir es so. Ich habe immer ein Licht erstrahlt, aber jetzt haben wir es irgendwie besser hinbekommen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung zum SummerSlam. Zum einen freue ich mich, zum anderen denke ich mir aber, ey, wehe Cena gegen Cody Rhodes wird das, was ich bei WrestleMania haben wollte, wo ich da war. Das ist mein Hauptproblem.
Ja, ohnehin natürlich, das SummerSlam hier auch teils mit der heißen Nadel gestrickt, wie man so schön sagt. Wir präsentieren euch an der Stelle zwei Previews, einen für Nacht 1, die hört ihr jetzt gerade, und dann natürlich noch einen für Nacht 2. Und dann gibt's im Anschluss natürlich auch so zeitnah, wie es eben möglich ist, die Review-Podcasts hier auf unserem Kanal, egal ob ihr das bei Spotify hört, über Apple iTunes oder auf YouTube, wo auch immer. Wir halten euch da auf dem Laufenden, genauso wie wir es ja auch in der vergangenen Woche getan haben. So viel Podcasts hatten wir jetzt, glaube ich, noch nie. Wir hatten das SummerSlam-Ranking, wir hatten den Hulk Hogan-Nachruf, wir hatten die Hulk Hogan-Breaking News. Also da ging es schon ordentlich ab. Heute widmen wir uns dann wieder dem alltäglichen Geschäft, so nenne ich es einfach mal. Und es gibt den Ausblick. Ja, Kai, du hast gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen Angst vor dem SummerSlam. Wie ist denn der Hype momentan bei dir? Das ist ja so seit Ausgabe 1, glaube ich, so die Standardfrage bei Previews.
Auch da zwiegespalten. Es gibt Sachen, da denke ich mir, ach, da habe ich schon Bock drauf. Natürlich jetzt, wenn wir jetzt an Nacht 1 denken, Gunther hier gegen CM Punk. Oder auch da, das zieht sich jetzt ein bisschen durch mit diesem WrestleMania-Thema, wo ich mir denke, wo war das TLC-Match bei WrestleMania, was wir jetzt bekommen? Bei Nacht 2 natürlich habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Es gibt Fäden, die sind ein bisschen länger aufgebaut, vielleicht auch aufgrund der verschiedenen Umstände, zum Beispiel, dass ein Dominic Mysterio erst nicht geklärt war und wir dann deswegen erst jetzt Dominic gegen AJ bekommen und ich diesen Aufbau recht witzig finde, muss ich ganz klar sagen. Mit diesem AJ ist dann mal der Hausmeister, dann ist er da irgendwie der Sanitäter. Gerade auch diesen funny AJ zu haben. Wir haben Sachen auf der Karte, da habe ich sehr viel Bock drauf und andere Sachen, wo ich mir denke, ja, also manches wirkt auch immer so ein bisschen aufgewärmt oder so lange hingehalten, bis man es jetzt beim SummerSlam präsentieren kann.
Ja, oder manches wirkt auch so wie, huch, es ist ja bald SummerSlam, wir müssen schnell noch ein paar Matches mit reinschieben. Ja, es ist eine bunt zusammengewürfelte Card, auch insgesamt natürlich viele Stipulationen, gerade Nacht 2 durchzogen von Stipulationen. Und natürlich auch mit ein bisschen Promi-Bonus mit dabei. Wir starten erstmal bei Nacht 1. An der Stelle natürlich nochmal der Tipp. Vergiss nämlich unser Tippspiel nicht. Ja. Macht damit, könnt ihr was gewinnen, könnt ihr mitmachen. Nachdem ich bei Evolution ja relativ gut gewesen bin, muss ich mal schauen, ob das dieses Mal auch wieder so hinhaut. Ich stehe aktuell auf Platz 4. Und du stehst irgendwie auf Platz 328 oder so.
Ja, Evolution habe ich nicht so gut getippt, sag ich mal.
Ich muss das immer reinreiben, weißt du.
Ich halte es dann wie Triple H, hätte man jetzt auch nicht zwingend werten müssen, das Event.
Ich muss das genießen, solange ich noch einen Platz hier an der Headlock-Sonne habe. Das ist sehr oft nicht so lange. Insofern nimm's mir nicht übel.
Verstehe.
Ja, starten wir doch gleich mal durch. Was glaubst du, was wird der Opener hier von Nacht 1 werden, lieber Kai?
Boah, das Main Event, ich fange kurz an. Also, das Main Event nehmen wir Gunther gegen CM Punk?
Würde ich sagen, ja.
Okay, dann würde ich als Opener sogar Roman und Jay nehmen. Weil es mit das größte Match dann ist, ne?
Ja, das macht Triple H ja gerne, dass er entweder Championship-Matches oder halt eben große, auch gerne mal Tag-Team-Matches in den Opener packt und damit die Stimmung gleich da ist. Und hey, es ist Jey Uso mit dabei. Wie besser kann man denn bitteschön einen SummerSlam eröffnen, wenn mit einem Jey Uso und alle machen Yeet, Yeet und so.
Und halt auch Roman Reigns ist auch, glaube ich, relativ Roman beliebt. Reigns. Ich glaube, den mögen auch so ein, zwei Leute.
Genau, aber dann lass doch gleich hier mal damit durchstarten, nämlich mit dem Tag-Team-Match Roman Reigns und Jey Uso gegen Bron Breakker und Bronson Reed, natürlich begleitet von Paul Heyman. Das hat sich jetzt hier in den vergangenen Wochen herauskristallisiert. Natürlich das Comeback von Roman Reigns, der dann hier eben auch die Mannen um Paul Heyman gestellt hat. Jetzt in dieser Woche sah es nicht ganz so gut aus für Roman und Jey Uso, die sich ja dann wieder, ja, eigentlich schon beim Comeback ja schon wieder ganz gut vertragen haben. Da gab es ja schon den Handshake und den respektvollen Blick. Und jetzt inzwischen sind die beiden hier wieder zusammen unterwegs und haben ordentlich auf die Nase bekommen jetzt zuletzt. Sind unter anderem ja von Bron Breakker hier durch die Barrikade gespiert worden und haben ordentlich eingesteckt. Ist das schon das Zeichen dafür, dass die anderen dann hier wiederum gewinnen, lieber Kai?
Also das Problem ist, du hast in einem einen Team Roman Reigns. Sag mal, der ist... Verlieren ist jetzt auch nicht beim Roman Reigns jetzt so sein Steckenpferd. Der gewinnt häufig, der gewinnt gerne. Natürlich verliert er dann auch mal gegen Cody bei Mania, aber davor hat er auch gewonnen gegen Cody bei Mania. Von daher, ich würde sagen, Roman ist so ein Gewinnertyp, grundlegend. Problem hier aber auch, eigentlich brauchen Bron Breakker und Bronson Reed mal einen Sieg.
Mhm.
Ne? Also weil jetzt auch, es ist immer noch dieses Ding, was ist mit Seth Rollins? Ne? Das ist jetzt ja so das, also so dieser schmale Grat zwischen Work und nicht und warum sagt man uns nichts und ne, kommt jetzt doch der Cash-In und habe ich meinen Tipp dumm abgeändert auf es gibt kein Cash-In. Wird sich zeigen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und entweder ist es hier ganz klar, Roman und Jay gewinnen das easy, ne, dann auch wirklich mit Spear, Spear, Superkick, Spear, Superman, Punch Kombination und wirklich gib ihm. Oder Jay Uso wird gepinnt. Also, das sind die zwei Optionen.
Ja.
Und, ja?
Es ist halt wirklich die Frage, ne? Ich sehe gerade eben diese Problematik, die du gerade angesprochen hast, sehe ich auch hier gerade im Team Paul Heyman, so nenne ich es einfach mal, die New Dangerous Alliance, wie auch immer, namenlose Fraktion weiterhin. Die Frage ist, was macht man hier eben mit denen, ne? Ich glaube, in Bron Breakker sieht man deutlich mehr als in Bronson Reed. Bronson Reed hat man als stabiles Midcard-Monster aufgebaut. Ich glaube, in Bron Breakker sieht man auf lange Sicht einen Main-Eventer. So. Deswegen tue ich mich da so schwer mit diesem ganz klaren Sieg, also dass dann am Ende Roman Reigns und Jey Uso die beiden Jungs hier auseinandernehmen. Ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, wie man das Match hier darstellt. Und ich fände es zum Beispiel sehr konsequent, wenn man sagen würde, okay, Roman und Braun, die brawlen sich erstmal draußen wild durch die Gegend und dann geht's durch die Barrikade oder irgendwo runter oder sonst irgendwas. Und dann hast du im Ring quasi ein One-on-One zwischen Jey Uso und Bronson Reed. Und dann kannst du das, die sind ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Also auch wenn Jey Uso natürlich schon Champion gewesen ist, aber ich sehe ihn trotzdem noch nicht ganz da oben. Also auch nicht auf einem Roman Reigns Niveau. Nee. Und mit den beiden kannst du dann was anstellen. Da könntest du theoretisch sogar sagen, ja gut, wir geben mal Bronson Reed vielleicht auch durch Eingreifen von Paul Heyman nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht wird der Koffer eingesetzt, vielleicht wird irgendwie mit dem Koffer zugeschlagen. Kann ja alles möglich sein. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Theorie und beziehungsweise mein Gedanke hierhinter ist auch, wie schaffen wir es, dass ein Bron Breakker gut hier rauskommt, ohne dass die anderen jetzt schlecht aussehen dabei.
Ja. Deswegen wäre mein anderer Ansatz, dass du sagen könntest, okay, Bronson Reed und Roman Reigns hauen sich draußen irgendwie durch die Barrikade und dadurch kannst du dann Bron Jey Uso pinnen lassen. Aber, weil ich mit so Tipps schon ganz häufig falsch lag in den letzten Monaten, sage ich hier ganz klar, ach du weißt du was, Roman und Jey gewinnen einfach. Fertig.
Ja, also es ist halt wirklich so, wie du sagst, ne? Eigentlich könnten die Heels, die jungen Heels in Anführungsstrichen, ne, die könnten ja eigentlich einen Sieg gebrauchen, aber ich sehe es eben auch nicht so. Ne? Die waren jetzt dominant bei Raw, Roman und Jay können sich jetzt bei SmackDown so ein bisschen die Wunden lecken und ich glaube auch, dass sie dann wieder zurückkommen. Die könnten jetzt auch eine Verletzung verkaufen, vielleicht kommt auch Jay Uso mit einer Bandage um die Rippen oder sonst irgendwas. Ich bin halt gespannt, ob man das als klassisches Tag-Team-Match hier präsentiert, aber eigentlich musst du dann irgendwann gegen Ende musst du sagen, wir geben jetzt hier Vollgas und es geht halt komplett wüst zur Sache. Aber ich glaube auch, dass Roman Reigns und Jey Uso hier gewinnen werden. Nee, Bron Breakker und Bronson Reed werden verlieren. Roman Reigns und Jey Uso werden gewinnen. Weil Roman Reigns, der muss ja auch über kurz oder lang dann irgendwann wieder auf Titeljagd gehen. Ne? Also das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den werden wir da auch wieder im großen Main Event Geschehen mit erleben. Ja, dann haben wir das Tag Team Opening Match hier geklärt. Dann machen wir weiter. Match um die WWE Women's Championship. Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Jade Cargill, Queen of the Ring-Siegerin. Tiffy nach wie vor Champion. Eine Fehde, ich bin ganz ehrlich, die ich gar nicht fühle.
Nee.
Jetzt auch zuletzt, ne, mit Chelsea Green noch dabei und dann der Save von Tiffy, dann so ein bisschen Bellzieherei. Hat SmackDown ein Problem mit seiner Damendivision?
An sich würde ich sagen nicht. SmackDown hat ein Problem damit, dass man bei Tiffany Stratton seit dieser Charlotte-Fehde sehr viel falsch gemacht hat. Dass man auch dann sofort aus Tiffy diesen Clean-Cut-Babyface gemacht hat. So, okay, wir haben jetzt Tiffy-Time als Catchphrase und das muss reichen. Weil Tiffany Stratton war ja beliebt, weil der hat ja immer noch dieses Arrogante mit drin, ne? Und das hat sich schon stark verloren. Ja. Das kommt mal immer wieder minimal durch, aber vielleicht so 10% von dem, was vorher war. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute diesen anfänglichen Hype um Jade Cargill komplett verloren haben. Und ja, jetzt hast du hier eben diese Paarung mit Tiffany Stratton, die selbst jetzt noch nicht die erfahrenste ist, einfach, die wirklich sehr, sehr gut ist, aber nicht die erfahrenste. Und Jade Cargill, die eine krasse Ausstrahlung hat, die sich aber auch mittlerweile immer mehr verliert.
Ja.
Und sich von Match zu Match nicht verbessert.
Man merkt es auch an den Reaktionen. Also Jade Cargill am Anfang, klar, der Entrance ist doch imposant, da gehen die Leute drauf ab. Aber im Ring, wenn da die Aktionen kommen, es sind auch sehr oft dieselben Aktionsfolgen, die wir hier haben. Es sind auch sehr oft Aktionsfolgen, die dann zwar wiederholt werden, aber nicht so richtig funktionieren. Wenn man sich jetzt ja zum Beispiel bei SmackDown allein der Ansatz zum Jaded, der war auch da wieder nicht richtig geil, sodass Chelsea nochmal in die Seile gehen musste und solche Sachen. Also man merkt, also entweder muss man jetzt den Trigger ziehen oder man muss halt eben quasi die Reißleine ziehen. Ich glaube, das sind die beiden Punkte. Glaubst du denn, es würde der Jade Cargill hier helfen, an der Stelle den Champion-Titel zu gewinnen? So nach dem Motto, okay, wir werfen ihr einfach mal den Champion-Titel zu und dann wird die vielleicht hot, so in dem Sinne.
Gar nicht. Also man hat jetzt schon auch gemerkt, es ist ja dieses so Sink or Swim, ne? Das kannst du natürlich hier auch machen. Aber wir sehen schon, dass sie unter weniger Druck schon sinkt, um in diesem Bild zu bleiben. Wir haben es gesehen bei Mania-Matches, wir haben es gesehen bei Mania-Singles-Matches. Egal, wie man es macht, auch das Ding gegen Naomi zum Beispiel. Nee, also es klingt immer ganz hart, ne? So komplett plakativ natürlich auch, so könnte man dann auch so ein YouTube-Video nennen. So, das Projekt Jade Cargill ist gescheitert.
Breaking News.
Ich finde aber, es geht sehr stark in diese Richtung, dass das Projekt Jade Cargill gescheitert ist. Weil, wie du eben auch sagst, ist natürlich, es sind immer die gleichen Move-Abfolgen. Aber auch selbst, wenn du es, also, es wäre krass, wenn John Cena seine Five Moves of Doom, wenn die jetzt auch noch damals kacke ausgesehen hätten. So, den Five Knuckle Shuffle mit, ich hau 8 Meter daneben, lassen wir mal so ein bisschen aus, ne? Das ist ein Meme geworden, okay. Den
STFU?
Ja, genau, zum Beispiel auch. Aber der war nicht in diesen Five Moves of Doom drin.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Aber das Problem ist halt wirklich, dass Jade Cargill so ein gewisses Repertoire hat. Und wenn wenigstens diese Aktion krass aussehen würden, wenn die Dinger richtig Wucht hätten, dann wäre es ja auch okay. Aber nicht mal der Finisher sieht so richtig geil aus. Und es holpert ja schon bei so Sachen wie setze ich dann den Pin irgendwie vernünftig oder sowas, wie auch gegen Asuka.
Mhm.
Ey, und wenn das nichts wird und du jetzt schon so lange dabei bist, seit 2 Jahren in der WWE, vorher auch bei AEW, wo man auch bei AEW, muss man ja sagen, da hat man über gewisse Zeit eine konstante Verbesserung gesehen, und jetzt hört es irgendwie so seit 3 Jahren auf. Und das verstehe ich halt auch wirklich nicht.
Ja, ich bin gespannt drauf, ob wir da noch irgendwann eine Progression wirklich sehen. Ob es da nochmal einen Sprung gibt. Vielleicht auch muss man da den Charakter wechseln. Ich halte sie auch als Babyface nicht für so stark. Ich glaube, dass man als Heel ihre Schwächen besser kaschieren könnte, weil sie dann langsamer und auch weniger spektakulär wresteln müsste. Und ich glaube, das würde ihr auch gut tun. Aber davon mal abgesehen. Ich tue mich mit dem Match hier extrem schwer. Ich finde, das ist nicht gut aufgebaut. Tiffy als Champion funktioniert für mich so halbgar. Jade Cargill funktioniert für mich gerade gar nicht. Du hast auch wenig Chemie, finde ich, zwischen den beiden, auch wenn sie sich so gegenüberstehen. Das sind beides eigentlich Modellathletinnen. Aber wenn du mal, also ich spüre jetzt noch nicht die Chemie. Ich spüre noch nicht das Knistern zwischen den beiden.
Ja.
Und da bin ich gespannt drauf, ob vielleicht können sie uns überraschen. Aber bis jetzt ist ja auch selbst Tiffys Run als Champion, so viel Vorschusslorbeeren wir der ja gegeben haben und so viel wir auch sagen, ja, die ist die Zukunft, bis jetzt ist der auch noch nicht so stark und sie hat bis jetzt auch noch nicht die 5-Sterne-Matches abliefern können, die wir gerne von ihr gehabt hätten, weil das Potenzial bringt sie mit, aber sie hat das auch noch nicht ausgeschöpft. Ist natürlich auch super jung, muss man sagen, da an der Stelle. Trotzdem bin ich da mal gespannt drauf, ob auch bei Tiffy noch mal irgendwann dieser Knoten platzt und da wirklich dann auch mal der ganz, ganz große Sprung kommt. Mal abwarten. Was erwartest du dir denn jetzt hier von dem Match?
Ehrlich gesagt, nicht viel. Ich habe da ein bisschen Angst, dass wir so einen Car-Crash kriegen, weil, klar, also Tiffany Stratton deutlich besser im Ring, ne? Aber jetzt, wie ich gesagt habe, auch nicht die erfahrenste. Und ich finde, bei einer Jade Cargill hast du ganz häufig Leute, die das Match führen müssen. Und selbst gegen eine Asuka sah Jade Cargill nicht gut aus. Und da hatten wir auch die Theorie, okay, du hast halt Asuka genommen, weil Asuka da Jade Cargill zu einem guten Match durchziehen kann. Und selbst das hat nur so halb gar geklappt. Ich habe die große Befürchtung, dass es sehr schlecht wird.
Ich kann mir vorstellen, dass man es nicht besonders lang macht. So im Sinne von, lass das 8 Minuten gehen oder so, dann ganz kurze Ruhephase dazwischen. Aber ansonsten, dadurch, dass du auch 2 Babyfaces hast, 2, die eher schnell zu Werke gehen, dann ist das Match schnell enden. Was wird denn das jetzt hier? Ich meine, wir haben, wenn wir ein paar Monate zurückgehen, haben wir gesagt, ja, hier Money in the Bank, Briefcase, Cash in, Bianca Belair noch irgendwie mit dabei. Was gibt das hier?
Ja, das hat man da anscheinend rausgenommen, gesagt, komm, Naomi, hol dir mal den anderen Belt, so viel Spaß damit. Ich finde, Tiffany Stratton muss hier verteidigen. Also gerade kannst du natürlich sagen, dieses klassische, wir haben das so geplant und wir machen das jetzt auch so, und dann kriegt Jade Cargill ihren Belt, was ich auch nicht für unwahrscheinlich halte. Also dieses, so, wir haben da jetzt so viel rein investiert, wir machen das jetzt. Wäre aber aus meiner Sicht eine sehr bescheidene Idee.
Ja, ich bin da bei dir. Ich hoffe auch auf eine Titelverteidigung von Tiffany, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass Jade Cargill hier gewinnt. Also so 70-30, wenn man das so in Zahlen ausdrücken würde. Bin gespannt, wie das Match wird, weil auch da, habe ich ja schon vor einiger Zeit gesagt, kann es halt alles werden. Mal sehen. Oder ob man hier wirklich noch irgendwas mit einer Bianca Belair macht, ob die hier irgendwie noch mit eingreift. Mal schauen. Auch alles nicht ganz abwegig. Kommen wir zum nächsten Damen-Titel-Match. WWE Women's Tag Team Titles on the line. Wir haben die amtierende Titelträgerinnen. Das sind natürlich Raquel Rodriguez und Roxanne Perez. Die treffen natürlich auf Charlotte Flair und Alexa Bliss, die sich ja in den vergangenen Wochen hier zusammengefunden haben. Eigentlich so zwei Odd Couples, die wir hier haben. Da auch Raquel und Roxanne. Die haben sich ja zusammengefunden, nachdem sich Roxanne so ein bisschen in Judgment Day reingezeckt hat. Hier schon die Beerdigung von Liv Morgan fast schon zelebriert hat, die mit einer Schulterverletzung ausgeschieden ist. Natürlich jetzt auch die Sache mit Dominik, natürlich noch so, die nimmt langsam so ihren Weg, den haben wir ja auch schon vor einiger Zeit schon prognostiziert. Ja, und Charlotte und Alexa haben sich jetzt auch zuletzt als Team präsentiert, die auch zusammenarbeiten können. Die Frage ist, Kai, bei wem funktioniert denn jetzt das Teamwork besser? Weil es geht ja um die Tag-Team-Titles.
Also meiner Meinung nach sollten die Tag-Team-Titles natürlich beim Judgment Day bleiben, weil das ein vernünftiges Team ist. Charlotte Flair und Alexa Bliss, das funktioniert besser als gedacht, muss ich ganz klar sagen, weil auch mal Charlotte Flair bejubelt wird. Und allein das zu schaffen, ist schon wirklich ein Kraftakt, den Alexa Bliss da aufgebracht hat. Aber trotzdem, das ist dieses klassische, wir stecken wieder irgendwelche Leute zusammen, Charlotte und Sasha Banks und Maxe und hier, und wen können wir noch zusammenschmeißen? Natalya und
Maxine Dupri,
ich wollte sagen, wie heißt nochmal die eine? Das, sowas eben, das ist dieses Problem mit diesen Damen-Tag-Belts. Und da ist dann viel Tag, aber wenig Team. Ne? Und auch hier, lass den Belt beim Team. Eigentlich, wenn du dir die Namen anguckst, würdest du sagen, ja gut, Charlotte Flair und Alexa Bliss, so, das Ding hier gewinnen die easy. Ne? Charlotte ist Charlotte, die braucht sowieso nochmal alle paar Monate neuen Belt, sonst, weiß ich nicht,
kündigt die
sonst. Sonst läuft es halt irgendwie nicht, sonst läuft der Vertrag aus oder sowas. Das ist vertraglich zugesichert. Nee, aber auch da, es macht viel mehr Sinn. Lass es beim Judgment Day, lass es bei Rodriguez und Perez, und dann ist auch gut.
Der Judgment Day nach wie vor natürlich auch eine große Story bei Raw, muss man sagen. Nach wie vor das Stable, was hier eigentlich neben dem Paul Heyman Stable hier so die bestimmen das Midcard-Geschehen, so muss man es halt eben sagen. Ja. Auch mit der Anzahl der Titel, die sie halten. Und ich bin da komplett bei dir. Das Alexa Bliss Charlotte Team ist für mich so eine Übergangsgeschichte, die ganz gut funktioniert. Ich finde, die haben, also, wenn wir gerade Tiffany und Jade so ein bisschen die Chemie abgesprochen haben, ich finde bei den beiden, also ich kenne jetzt deren Verhältnis hinter den Kulissen nicht aus dem Kopf, aber da merkt man, dass die so ein bisschen, ne, die haben da Spaß dran, miteinander zu interagieren, auch so ein bisschen miteinander rumzufrotzeln und solche Sachen. Das fühlt sich natürlich an, das fühlt sich authentisch an, und dadurch funktionieren die ganz gut zusammen. Und auch in den Tag-Team-Matches, ne, haben wir auch schon mal gesehen, wenn dann irgendwie eine die andere aus dem Weg zieht oder so Kram. Das ist schon in Ordnung. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass der Judgment Day hier verteidigen sollte am Ende. Sind wir ehrlich, das wird doch am Ende wieder was Unsauberes werden, ne? Dann rollt ey, irgendwie ja. Roxanne ein und dann schiebt eine Raquel hinten nochmal mit dem Fuß hinterher, irgendwie damit mehr Hebelwirkung da ist oder wie auch immer. Ich glaube, das kannst du hier bringen. Da wird halt Alexa Bliss gepinnt auf eine unfaire Art und Weise. Und im Zweifelsfall kannst du sogar noch ein bisschen weiterziehen für den nächsten Pay-Per-View und machst dann, oder im nächsten PLE-Film machst
du dann halt noch eben. So aus der Gewohnheit der letzten Monate und Jahre sagen, dann kommt vielleicht noch Kalito und LinkedIn Ref ab, aber das ist ja vorbei.
Ja, das kannst du natürlich auch noch machen. Du kannst hier noch Finn und JD mit reinbringen oder vielleicht sogar Dominic Mysterio, der den Gefallen erwidert hier und Roxanne vor irgendwas bewahrt.
Ey, wenn man schon eine Switch bekommt, muss man auch irgendwie gucken, ne, dass man da auch, ist jetzt auch schon teuer, so eine Switch. Da kann man auch mal seinen Freunden oder Gönnern helfen, die Belts zu behalten.
Ja, Eben. Und außerdem hat ja Dominik am ersten Tag noch frei. Ja. Der kann da auch durchaus mal noch eine Ohrfeige von Alexa oder von Charlotte kassieren. Warum denn nicht? Kannst du halt machen. Also auf irgendeine unfaire Art und Weise, glaube ich, wird hier der Judgment Day die Damen-Tag-Team-Titles verteidigen. Und ja, damit sind wir schon halb hier durch die Card durch. Wir haben natürlich noch ein weiteres Rematch im Endeffekt von unseren letzten PLEs. Wir haben nochmal Sami Zayn gegen Karrion Kross, nochmal jede Menge Attacken mit Bleirohren und ja, jetzt ein bisschen natürlich das Sit-Down-Interview zuletzt gesehen mit Sami und Karrion Kross, und da geht es ja dann auch darum, ja, Sami ist der Einzige, der hier nicht, der zeigt nicht sein wahres Gesicht, und wenn Sami jetzt hier verlieren sollte, dann muss er dann eben auch zugeben, dass Karrion Kross Recht gehabt hat. Also mal wieder so eine Stipulation. Also die Story hat mich auch ein bisschen verloren. Ich finde nach wie vor, dass Karrion Kross irgendwie ein interessanter Charakter ist, aber die Story wirkt jetzt inzwischen eher so, als ob sie eigentlich schon vorbei ist und man sie noch so ein bisschen künstlich gestreckt hätte hier am Ende. Da hau ich schon gegen mein Mikrofon
voll voller Wut, weil du dein wahres Gesicht zeigst, nicht so wie Sami Zayn, obwohl ihr so gleich aussieht. Aber auch da, es leidet auch ein bisschen darunter, dass wir das Match schon in Saudi-Arabien hatten und Sami Zayn da gewonnen hat. Dann musste man jetzt irgendwie in der Weekly sagen, ja gut, Karrion Kross gewinnt jetzt auch ein Match, steht 1-1. Ja gut, dann können wir jetzt ein Rubber-Match machen, ne? Dann können wir jetzt gucken, wer ist denn der wahre Gewinner? Ich finde, von vornherein hätte man das vernünftiger aufziehen können und auch sollen, ne? Gerade auch mit diesem, muss ich sagen, diesen dummen Sieg von Sami Zayn in Saudi-Arabien, der halt auch wirklich keinen Sinn gemacht hat. Also haben wir ja auch quasi so gesagt.
Der Saudi-Undertaker Sami Zayn hat wieder zugeschlagen.
Ja, es ist halt wirklich so. Der Zayn-Taker. und auch hier, also ich bleib dabei, auch hier muss oder sollte ein Karrion Kross gewinnen. Ne? Gleiches Ding wie beim ersten Match in Saudi-Arabien.
Ja.
Weil du verlierst halt deine ganze Basis, wenn du hier dann wieder verlierst. Und das ist auch dieses Problem an der Fehde, weil die ganze Basis war, guck mal, Sami, so, du musst auf die dunkle Seite kommen, du musst zeigen, wer du wirklich bist, wenn du mich schlagen willst. Und dann verliert er in Saudi-Arabien. Komisch, dass die Fehde danach irgendwie ein bisschen meh wird.
Ja.
Wenn du seine ganze Basis verlierst und dann, klar, dann gibt's halt wieder Attacken und, oh, ich bin so böse und guck mal, aber jetzt musst du ja wirklich auf die böse Seite gehen. Das ist wieder so ein Problem von den ganz vielen PLEs und Shows, die wir einfach haben.
Man hat hier den einen Schritt vor dem anderen gegangen irgendwie. Also man ist Schritt 3 gegangen, bevor man Schritt 2 gegangen ist sozusagen. Und dadurch wirkt die Geschichte nicht. Und das Problem sehe ich eben auch. Das hätte man besser machen können. Und deswegen, wir haben es auch schon damals vor der Saudi-Show gesagt, so, Karrion Kross muss hier gewinnen. Und ich sag's jetzt nochmal, Karrion Kross, genauso wie du es gerade schon gesagt hast, muss hier gewinnen. Und dann braucht auch Sami Zayn eine Charakterentwicklung, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mag Sami Zayn unheimlich gerne, einer meiner absoluten Lieblinge, nicht nur, weil wir beide selber Haarfarbe haben und Haarlänge und Bart und so. Aber ich finde den auch im Ring toll. Ich finde, der ist absolut grandios. Aber sein Charakter ist auch gerade ein bisschen ausgelutscht und langweilig, oder?
Ja, das ist ein großes Problem, was ich mit Sami Zayn habe. Seit der Bloodline. Und das ist so ein bisschen das Ding dabei. Er hatte natürlich mal immer wieder seine Momente, ne, aber auch zum Beispiel dieser Titelgewinn, den er auch mit Kevin Owens zusammen hatte gegen die Usos. Der Moment war fantastisch. Aber auch diese Regentschaft, da kam ja nix, weil die Tiefe irgendwie weg war. Also Sami Zayn hat super oft funktioniert, weil er auch der witzige und irgendwie charmante Sami Zayn ist. Aber es hat häufig funktioniert, weil er so gut mit den anderen interagieren konnte. Weil Sami Zayn war mit der Bloodline so gut. Ne? Und das Problem ist dann häufig, wenn du dann die andere Sache wegnimmst, mit der Sami Zayn sehr, sehr, sehr gut war, was auch nur an Sami, also was heißt nur, was auch an Sami Zayn lag. Das Problem ist, wenn der nur alleine für sich im Ring steht, geht dieser Charme irgendwie flöten.
Na, wir hatten auch das, also die Fehde gegen KO hinterher war stark, und auch das Programm mit Gunther war auch gut.
Ja, genau, aber das ist ja das, also er braucht halt diesen Gegenspieler. Sobald dieser Gegenspieler-Part weg ist, weißt du, so ein Roman, den stellst du alleine im Ring, der steht da. Okay, bums, fertig, ne? Natürlich auch ein unfairer Vergleich, weil es Roman ist, aber auch so, ein Gunther stellst du da hin, so, ne? Sami Zayn braucht wirklich immer diesen Gegenpart. Also, wenn die Fehde nicht gut ist, ist auch Sami Zayn nicht gut. Das ist das Problem. So, wenn er einen guten Tanzpartner hat, dann macht Sami Zayn Spaß. Aber wenn dann die Fehde vorbei ist und Sami Zayn steht da alleine, dann ist dieser Zauber weg. Und das ist mein Problem mit dem Charakter.
Ich glaube, dass du da du kannst mit Sami Zayn eine Geschichte hervorragend erzählen, das ist natürlich diese Underdog-Story. Dann hast du die andere Geschichte, die du immer hervorragend erzählen kannst, das ist immer Kevin Owens.
Ja.
Und dann dieses unfreiwillig komische, was er halt eben immer wieder hat, ne? Dieses quirky, anstrengende Typ, das haben wir schon mehrfach gesehen. Aber jetzt momentan ist es einfach so, man hat den Eindruck, man hat alles in dieser Babyface-Rolle, die er sehr gut verkörpern kann, gesehen. Also jetzt gerade ist er so ein bisschen der Kämpfer, der für sich steht und sagt, nein, ich bin aber nicht so und verprügel mich und so, keine Ahnung, ne? Aber er muss da jetzt mal rauskommen. Und ich glaube, es wäre auch sinnvoll, wenn man sagen würde, nee, der verliert jetzt hier, der wechselt auf die dunkle Seite. Von mir aus lassen ein bisschen mit Karrion Kross, lassen der Mitläufer von Karrion Kross werden und dann muss er der, dann bringt er ihm die fiesen Tricks bei. Alle drei, die ein Karrion Kross so drauf hat.
Weißt du, so Sandro hinstellen bei Roman Reigns, nie wieder was draus machen, Trick Nummer 1.
Ja, genau. Gleich der Tormaske aufsetzen und ja. So Lendenschutz.
Trick Nummer 2.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Lass ihn da weich werden und Karrion Kross, der ihn manipuliert quasi die ganze Zeit, ne, und auf ihn einredet und Sammy, der dann langsam auf die dunkle Seite wechselt, so Anakin Skywalker mäßig und dann irgendwann bringt er Kinder um.
Weil, wäre schlecht. Aber auch hier, auch so komplett ohne Kontext, war einfach so raus schon als Re-veröffentlichen, fertig. Aber auch hier ist da so ein bisschen mein Problem, also ich will die Fehde jetzt nicht größer machen, als sie ist, weil wie wir gesagt haben, die hat uns trotzdem irgendwie verloren, ne? Aber das Interessante an dieser Fehde ist halt trotzdem Karrion Kross und nicht Sami Zayn.
Ja.
Und das ist halt das, was ich vorher meinte. Also Sami Zayn braucht irgendwie sowas, an dem er sich abarbeiten kann. Und wenn das nicht gut gegeben ist, dann zündet Sami Zayn bei mir auch nicht. Und das habe ich hier halt auch wieder so ein bisschen. Weil letztendlich das, was ich hier an dieser Fehde interessant finde, ist, jetzt mach doch mal was mit Karrion Kross.
Ja, Karrion Kross ist hier tatsächlich der interessantere Charakter als Sami Zayn. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte sehen, was passiert, wenn Karrion Kross hier gewinnt und Sami Zayn zum Bösewicht wird. Also, das ist die Geschichte. Und jetzt gib uns endlich diese Geschichte und zieh uns hier nicht noch weiter an der Nase durch den Ring. Also, das muss man jetzt bringen. Ansonsten kannst du auch Karrion Kross vergessen, ne? Also, von daher müssen wir auch gucken, wie da die Vertragssituation bei beiden anscheinend hier ist. Aber nichtsdestotrotz, also, du musst jetzt hier eigentlich den Weg gehen. Hat man bis jetzt noch nicht gemacht. Wir werden sehen, was da kommt. Wir tippen auf jeden Fall beide auf den Crosser, auf den Karrion Kross. So, zwei Matches haben wir hier noch und wir machen natürlich erstmal weiter mit einem weiteren Tag-Team-Match mit Promi-Bonus. Randy Orton und Jelly Roll gegen Drew McIntyre und Logan Paul. Auch die Geschichte ja schon vor Saturday's Main Event ging es ja quasi los mit dem Aufbau. Dann haben wir noch Jimmy Kimmel Stunt gehabt und jetzt zuletzt auch Interviews und so. Und auch natürlich einen Jelly Roll, der nicht nur abgespeckt hat, muss man sagen, sondern der hier auch aktiv geworden ist und den Black Hole Slam unter anderem gegen Logan Paul ausgepackt hat. Ja. Ich bin gespannt, was wir hier erwarten. Und vor allem bin ich auch mal gespannt, ob ein Drew McIntyre überhaupt da ist, weil der soll ja in UK festsitzen.
Das ist ja gerade erstmal das Wichtigste, ne? Drew McIntyre ohne Pass, Kollege, ist hier nicht, ne? Das ist, da kannst du noch so oft stehen und sagen, ich bin der euer Drew. Da kommst du trotzdem nicht rein. Da sind die Schotten dicht, Herr Drew McIntyre. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Also als Kontext ist es halt, Drew McIntyre wollte einreisen, hatte aber seinen US-Pass anscheinend nicht dabei und dann hieß es, yo, könnte ich nicht boarden lassen. Und das ist aktuell die Situation. Stand Dienstag, ne? Ja. Also wer weiß, so Flugzeuge fliegen häufiger als nur einmal in der Woche. Aber das gilt jetzt erstmal noch zu klären. Aber im Worst Case kannst du vielleicht sagen, okay, wir schieben das Match nochmal auf Sonntag, falls da irgendwas ist und ziehen anderes vor, auf Samstag, das geht ja auch noch. The Miz hat schon angeboten, du komm, ich helfe dir auch, Logan Paul, wenn du Lust hast.
Wird waren ja auch zeigen, immer Freunde, Logan Paul und The Miz, darf man auch nicht vergessen.
Immer. Fing gut an.
Hat die waren so. Immer.
Ja, die waren sie mal und dann waren sie es nicht mehr. Aber Sami Zayn und Kevin Owens, ne, von daher. Also,
okay.
Das geht alles. Aber hier, ich sag mal, Stand jetzt, ich gehe erstmal davon aus, am Anfang der Woche, der wird da schon noch ankommen.
Ja,
das glaube ich
jetzt erst. Drew sitzt jetzt die ganze Zeit, weißt du, so auf dem Amt und wartet die ganze Zeit, dass er so einen Notfallausweis bekommen kann. Und er sitzt die ganze Zeit so mürrisch in der Ecke und scrollt durch Ex und schreibt böse Nachrichten und solche Sachen.
Bis er dran muss wirklich so rumrennen und so Passierschein A38. So. Du musst erst nach da, dann musst du nach da. Vielleicht auch so. Aber trotzdem, ich glaube, das Match wird so stattfinden. Und an sich glaube ich auch hier, das wird ein klassisches SummerSlam Celebrity Match werden, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Logan Paul wird quasi wie der normale Wrestler hier mit wresteln, wird dann natürlich auch auf Jelly Roll treffen, so dieses klassische, oh, ich schub dir mal so, ich greife dir ins Gesicht und schub dich so weg, ne? Bis dann Jelly Roll irgendwie sagt, so jetzt reicht's mir, aber auch jetzt bin ich auch mal der wütende Jelly Roll und dann slammt dann irgendwie, ich kann mir auch sowas wie so ein, hier so ein Simone Drop und sowas vorstellen vom Repertoire her, dass irgendwie solche Moves auspackt. Natürlich Schläge, Randy Orton wird höchstwahrscheinlich irgendeinen spektakulären RKO gegen Logan Paul zeigen, allein weil Social Media natürlich, ne? Dann springt er irgendwie mit dem Salto am besten noch und Randy Orton zieht ein RKO und dann sagt man hier 100 Millionen Views auf TikTok und keine Ahnung wo. Und am Ende gewinnen dann auch Randy Orton und Jelly Roll, glaube ich, einfach. Außer Jelly Roll ist so einer, der sagt, ach du, pin mir einfach.
Ja, ich meine, das Medien-Echo war riesig, ne, auf Jelly Roll. Tatsächlich, seitdem ist Jelly Roll auch immer all meinen Social Media Timelines.
Ich habe jetzt auch letztens so bekommen, ja, hallo, ich bin Jelly Roll, ich bin jetzt in Köln nächste Woche. Das habe ich auch gesehen. Ich so, Mann, da kann ich mit dem Olf hingehen. Schön, schön auf Headlock-Kosten zu Jelly. Ich weiß nicht mehr, was der für Musik macht, ne? Außer das Randy Orton-Theme singen natürlich bei SmackDown, aber sonst.
Also, was man ihm mal lassen muss, ich finde ihn halt super sympathisch irgendwie, ne? Der hat was ganz Authentisches. Und also Musik, bin ich ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, ein, zwei Lieder von dem gehört, aber mehr halt auch nicht und nie wirklich bewusst. Ich bin aber auch alt. Aber was man ja auch
gesehen hat... Aber ich bin jung und ich habe gar keins von dem gehört, also von daher...
Kai, du bist auch bald nicht mehr so jung.
Ja, das stimmt. Aber im Vergleich zu dir bin ich 5.
Ja, warte mal.
Du bist 80.
Warte mal ab, in 4 Jahren, dann machen wir ja 50. Geburtstag vom Olster.
Ja, warte ab, in 1,5 Monaten machen wir 30-Jährigen von mir.
Ja, auf jeden Fall. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich möchte hier den Moment sehen, wo Jelly Roll freidreht, wo der sein Comeback gibt und wo der dann die großen Aktionen feiert, weil die Leute wollen genau das sehen. Die wollen sehen, was kann der im Ring leisten, was kann der uns zeigen. Wir haben mit Drew McIntyre, wir gehen davon aus, er ist dabei, und auch mit Logan Paul 2 Leute, die können das auch verkaufen. Die werden für den Springen und Bumpen und alles Mögliche, dass es nicht mehr feierlich ist. Und wenn man konsequent ist, machst du halt am Ende wirklich so eine Mischung aus, was wir jetzt gesagt haben, entweder machst du einen Chokeslam, das hat ein Jelly Roll schon mal gezeigt, da muss er nicht viel mehr machen, das muss eigentlich nur der andere machen, hochspringen, sich auf den Rücken fallen lassen, das können Drew und Logan Paul, auch mit Logan Paul schadet es hier nicht, ne? Und damit du das ein bisschen abfederst, machst du vielleicht erstmal einen RKO, dann springt derjenige, der einen RKO kassiert hat, ich gehe davon aus, dass es Logan Paul sein wird, nochmal auf und dann rennt er in den Black Hole Slam oder einen Chokeslam rein. Ich will hier Unterhaltung haben, ich will hier den Moment haben, dass die Leute ausrasten, wenn Jelly Roll reinkommt und Gas gibt. Genauso will ich auch, dass die Leute ein bisschen leiden müssen, wenn Jelly Roll einsteckt, weil die sagen, oh nein, der ist doch kein Wrestler.
Nicht unser Jelly.
Das darf der doch nicht. Und deswegen, das Spannende wird hier wie bei so vielen Celebrity-Matches sein, wie stellt der sich an? Alles andere ist Staffage, aber genau darum kannst du eine Geschichte erzählen, kannst die Geschichte aufbauen und das kann sehr unterhaltsam werden. Also erwartet jetzt hier keinen Young Bucks gegen Will Ospreay und Swerve Strickland, aber das kann unterhaltsame Geschichte hier werden. Und ja, das ist genau das, was ich mir davon erwarte. Und ich glaube auch, dass man dann den Pop mitnimmt und sagt, ja, hier gewinnen dann Jelly Roll und ich habe fast Seth Rollins gerade gesagt, Jelly Roll und Randy Orton.
Den Jelly Pop gibt's dann. Jelly Pop.
Jelly Pop, ja. Genau, Seth Rollins geistert mir schon im Kopf hier herum, weil wir natürlich noch das World Heavyweight Championship Match auf dem Plan haben mit Gunther gegen CM Punk. Das hat sich auch alles nach dem Saturday Night's Main Event manifestiert, nach der Knieverletzung von Seth Rollins. Da gab es ja bei Raw ein Gauntlet-Match, was CM Punk gewinnen konnte und dadurch wurde er Number One Contender, hat hier seinen Title Shot bekommen. Sprich, man hat dieses Match eigentlich innerhalb von wenigen Wochen aufgebaut. Wie hat sich bis jetzt abgeholt?
Ich hätte gerne mehr gefühlt. Es ist recht standardmäßig, muss man sagen. Also natürlich auch da die Frage, war das von Anfang an der Plan? Was ist Work, was ist nicht? Hier WWE, Netflix, Untold oder wie es heißt. Lift the Curtain, sag uns, was Sache ist.
Aber hab ich noch nicht gesehen. Ist heute online gegangen übrigens, zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ja. Stimmt, 29. ne?
Ja.
Stimmt, ja, muss ich auch noch schauen. Ach, so viel zu gucken.
Happy Gilmore musst du auch noch schauen. Haben wir schon einen Podcast zu gemacht.
Ja, da habe ich noch mit Chris drüber geschrieben.
Wir haben uns sehr gehasst im Podcast. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ach Gott, warum habt ihr euch... Ach, na Mann.
Du musst die Stimme der Vernunft sein, Kai.
Ja. Können wir über Happy Gilmore reden? Nein. Auf jeden Fall. Gunther ist hier im Punk. Mein Problem ist ja so ein bisschen, das ist immer noch surreal, wenn ich jetzt so überlege, ey, mein erstes Karat, oder stehe ich da und der catcht irgendwie gegen Ilya einen aus und dann ist man so, ja übrigens, in X Jahren kämpfen der und CM Punk bei der WWE im SummerSlam gegeneinander. Also, das ist ganz komischer Butterfly-Effekt, der da passiert ist. Dadurch, dass ich da mein Ticket gekauft habe für Cody Rhodes. Aber ich hatte mir hier so ein bisschen mehr erhofft. Das war diese klassische Gunther-Promo, die er jetzt irgendwie für sich auch so auserkoren hat mit diesem hier, du bist nix und du wirst realisieren, wenn du gegen mich catchst. So, ich bin eine Nummer zu groß für dich. So, ne, ich habe natürlich Respekt vor dir, aber guck mal mich an hier, ich bin krasser Typ, so, ich chop dich. Und dann Punk als Kämpfer so, ja, ich werde das schaffen und ich bin wieder zurück. Die Leute chanten meinen Namen, CM Punk, CM Punk. Es war alles sehr Standard, meiner Meinung nach. Ich hätte mir hier sehr viel mehr erhofft und auch gewünscht. Das haben wir nicht bekommen. Auch da vielleicht wieder die ominöse heiße Nadel, mit der alles gestrickt wurde, ne? Finde ich ein bisschen schade, weil das sind irgendwie große Matches für mich auch. Oder generell sind es halt große Matches. Und die Fehde dazu ist dann immer so, ach, da steckt so viel mehr Potenzial drin, wenn ich die Namen lese. Und das wurde hier leider nicht ausgeschöpft. Wie geht's dir damit?
Ja, genau so. Es ist ja auch viel zu kurz aufgebaut, dass du da wirklich jetzt emotional invested bist. Ne? Egal, wir beide mögen CM Punk, wir beide mögen Gunther.
Ja.
Aber auch da ist es halt eben nicht genug. Ne? Es fühlt sich so an wie das erste Kapitel, was du gelesen hast. Du hast ein bisschen Lust bekommen. Ne? Ich finde nach wie vor jetzt CM Punk nach Saudi-Arabien hat für mich auch wirklich in seinen Promos ein bisschen eingebüßt. Wenn er dann sagt, oh, ich muss World Heavyweight Champion werden. Und dann, ja, und Wrestling ist meine Addiction, Wrestling ist meine Sucht und so. Wie lange warst du noch mal von Wrestling weg? Vor einiger Zeit? Bist du, naja, alles ein bisschen schwierig, ne? Irgendwie ist hier ein Punk-Charakter ist für mich ein bisschen gebröckelt in den letzten
Jahren. Ich sehe so dich bei so anonymen Alkoholikern treffen, und er sagt so, ja, Alkohol ist meine Sucht. Und du sagst, stimmt doch, ich bin seit 5 Jahren trocken, trink erstmal wieder was. Kann ich gar nicht ernst nehmen.
Ich gehe zu Hell L, weißt du, nee. Auch da wieder Happy Gilmore übrigens. Nein, aber ich fand, wie du gedacht, das war alles Standard. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Promos von Gunther schon mal gehört, ich habe die Promos von CM Punk schon mal gehört. Wahlweise vor ein paar Jahren oder halt eben wirklich erst kürzlich.
Und halt auch weiterhin ein Problem, was sich durchzieht, für mich ganz stark im Gunther-Charakter. Es ist so unnötig, dass er diese ganze Zeit diese You-Tapped-Out-Chance bekommt, weil du hättest ihn einfach von Jay pinnen lassen können bei WrestleMania. Ne? Also, weil ist so dieses, du lässt einen Gunther tappen, nach 3 Sekunden sagst, yo, Title Run ist irgendwie nix, Gunther nimmt den Belt wieder, aber du hast halt diesen riesigen Fleck auf dieser sonst so weißen Weste mit, ja, du hast nach 3 Sekunden im Sleeper aufgegeben. Und das ist halt blöd.
Ja.
Weil auch das, ähnlich wie bei CM Punk mit, ja, meine Addiction, ja, meine Addiction ist schon auch Geld übrigens. Und bei Gunther ist so dieses, ey, hier so, ich bin gefährlich oder sowas. Ja, ich habe schon das eine Mal aufgegeben, das war ein bisschen doof. Also, weil es halt auch so eine doofe Niederlage war.
Ja.
Ne? Du hättest es ja auch irgendwie anders erzählen können. Du hättest ihn hier outfaden lassen können oder sowas alles. Aber, und dann hast du dann beide, die sich so ihre Promos vorsagen gegenseitig, sagen so, ja, ich bin so. Und beiden kannst es aber nicht mehr so ganz abnehmen, wie es man auch abgenommen hast zu einem Zeitpunkt. Und das ist irgendwie ein hausgemachtes Problem.
Ja. Bin ich komplett bei dir. Was erwartest du dir hier vom Match? Ich meine, die beiden sind sich ja schon ein paar Mal gegenübergestanden, also unter anderem auch bei House-Shows, im Steel Cage zum Beispiel, haben wir die beiden schon gegeneinander gesehen. Was erwartest du dir hier, matchqualitätsmäßig?
Ich hoffe erstmal, dass CM Punk sich nicht verletzt. Das ist ganz wichtig. Ist natürlich schade, dass der gute Punk da so ein farbiges Brusttattoo hat. Sonst da kann man weniger schön die Hand sehen. Du musst einfach extra choppen, um den ganzen Ding noch ein paar mehr Farben zu verpassen. Und sonst erwarte ich hier, das klingt negativer, als es gemeint ist, aber ein klassisches Gunther-Match, wo er Punk schon auch dominiert, brutal dominiert, mit Clotheslines, mit Chops. Dieses klassische, so ich hab dich mal hier so im Half-Boston-Crab und tritt dir dabei im Rücken oder sowas, ne? Punk, der sehr viel leidet, immer wieder zurückkommt durch irgendwelche Hope-Spots, durch Kicks, durch Vorarms, durch Sprünge auch vom Turnbuckle oder sowas alles. Mein Problem ist das Ende, weil ich nicht weiß, wer hier gewinnt und oder Rollins, der hier noch vielleicht eingreifen kann. Weil auch gerade so nach diesem Motto, sagen wir, Rollins ist doch fit und er hat uns alle veräppelt, der alte Schelm. Und dann gewinnt CM Punk, hat diesen großen Moment, ne? Und dann kommt der Ultimate Hater. neben Drew McIntyre natürlich, Rollins raus und sagt hier, pass auf, Kollege ist nicht. Und da gibt's einen Curbstomp, 1, 2, 3. Ja, das wäre ein brutaler Moment. So kannst du eine Show mal beenden.
Ja, und ich glaube, genau das wird man machen. Also wenn nicht wirklich, wir wissen es nach wie vor nicht, wie der Status bei Seth Rollins ist. Da gibt es kein Update in den letzten Tagen oder sonst irgendwas.
Aber allein sowas, finde ich, spricht dafür, dass er nicht verletzt ist.
Ja, eben, genau deswegen. Da wird gerade gar nicht, es ist gerade persona non grata sozusagen. Es wird nicht darüber gesprochen. Und das spricht für mich sehr stark dafür. Wir wissen auch, dass sich sowohl Seth Rollins als auch CM Punk gegenseitig geschworen haben, der andere wird nicht Champion werden. CM Punk sagt jetzt, er muss Champion werden. So. Gunther wird es nicht schaden, wenn er hier verliert. Und im Zweifelsfall wirst du sogar irgendwie eine unsauberer Sieg, also unsauberer Sieg im Sinne von so ein Verzweiflungssieg, weißt du, dann ein Roller kurz vor Schluss und ist hier im Punk eigentlich am Boden und keucht und ich weiß nicht was, schaffst aber nochmal Gunther einzurollen. Gunther kann sich dann ärgern.
In Wahrheit tappt so Gunther im Anaconda weiß nach 2 Sekunden.
Das wäre bitter. Aber vielleicht sogar durch noch eine Post-Match-Attacke, dass Gunther da nochmal nachtritt, powerbombt, weißt du, dann ist CM Punk noch angeschlagen, ist zwar Champion, hält irgendwie noch so Kabel zu seinem Belt und dann kommt auf einmal die Musik und Seth Rollins kommt raus. Erst auf Krücken wie Jerry Lawler beim SummerSlam 93 und dann wirft er die Krücken weg und sagt, haha, ich hab euch alle genatzt, ihr Loser.
Oder hier wie Kevin Nash in diesem Rollstuhl und dann macht er so die Decke hoch und dann,
genau. Dann ist es einfach nur eine Attrappe von seinem Bein, ganz genau das. Das wäre witzig.
Das wäre wirklich witzig.
Würde ich nehmen. Also sonst bin ich hier der dir die Ideen zuflüstert. Heute bist du der mir die Ideen zuflüstert. Fände ich gut.
Aber dann auch so ein bisschen so komplett gezogen, dass er so 10 Minuten die Rampe runterrollt. So richtig Suspense aufbauen. So, was ist es denn? Ist es denn jetzt? Und dann verhakt er sich. Dann bleibt er so irgendwo stehen und ist so 3 Sekunden versucht, so die Räder zu drehen. Und so, ach nee. Und ja.
Fände ich schön. Aber also, entweder wir verlassen den SummerSlam hier mit CM Punk als Champion oder wir verlassen den SummerSlam hier mit einem Cash-In von Rollins und einem neuen Champion Seth Rollins. Und ich gehe mit zweiterem mit. Ich glaube nicht an diese Verletzung. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt. Das ist ein reines Bauchgefühl. Wir haben keinerlei.
Ja, ich auch. Aber ich ärgere mich, dass ich meinen Tipp geändert habe. Weil ich einfach ein Dummkopf bin.
Das ist ein reines Bauchgefühl meinerseits. Wenn Seth Rollins doch verletzt sein sollte und das doch jetzt eine längere Ausfallzeit mit sich bringt, wie es ja die offiziellen Quellen gemunkelt haben, dann tut es mir sehr leid. Ich glaube, dass man uns hier alle an der Nase rumführt.
Ja.
Aber es ist alles möglich. Es ist halt Wrestling und das ist ja auch was Schönes, dass wir jetzt gerade wirklich keine Ahnung haben, dass wir mehrere Szenarien aufbauen können und jedes Szenario für sich würde irgendwo Sinn machen. Ich finde im Storyverlauf, das habe ich auch schon vorher gesagt, würde es Sinn machen, dass Seth Rollins hier ist hier im Punk, um den Titel wieder erleichtert, weil das ist eigentlich die Hauptfehde, die wir hier haben. Gunther ist halt, der ist halt Champion jetzt irgendwie, ne? Aber du musst eigentlich, Rollins gegen Punk ist eigentlich groß genug, dass du das auch mit Belt machen kannst und du hast jetzt die Möglichkeit, wenn Rollins fit ist, auch da wieder Disclaimer, aber dann kannst du daraus eine richtig große Fehde machen, weil dann ist der Hass nochmal größer, als es ohnehin schon gewesen ist.
Ja. So. Das ist immer das Interessante, dass sie es immer noch schaffen, auf diese Fehde, die ja schon auch lange geht und auch schon viele finale Matches hatte, immer noch mal so eine extra Schippe des Hasses draufzulegen. Und noch mal so ein bisschen mehr Hass. Und das finden wir gut.
Das geht ja im Prinzip fast schon zurück bis zu CM Punks Comeback bei der Survivor Series damals, ne? Und klar, dazwischen war noch die Verletzung und die Drew-Fehde und alles, aber trotzdem war irgendwie so, Seth Rollins war immer im Hintergrund. Und das hat man sehr gut gemacht. Also, und
auch da hier bei Raw Netflix-Debüt, ne? Dieses, das finale Match im Cage zwischen den beiden und sowas alles. Also wir hatten jetzt schon so ein paar finale Matches zwischen den beiden.
Ja, aber das ist, also noch ist es nicht ausgestanden und hier kannst du auch nochmal sagen, ne? Und das passt, wird ja auch so zum Seth Rollins Charakter passen, ne? Der Architekt, ne? Der hat uns hier ein Lügenkonstrukt aufgebaut und das dann selber zum Einsturz gebracht hat und so. Kannst du alles machen. Ich bin gespannt. Also ich finde, das wäre, also wenn du ja, ich sag mal so, wrestlerisch wird das nicht der geilste SummerSlam aller Zeiten werden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Dafür gerade die Nacht 1 finde ich eigentlich insgesamt eher so, ich finde die okay, aber ist jetzt nicht so monströs groß. Aber ich finde, wenn das alles so im Rahmen abläuft, wie man sich das so vorstellt, und wenn du das dann am Ende mit einem großen Ausrufezeichen beenden kannst, dann wirst du rausgehen und sagen, war eine geile Show. Ich habe mir das 2,5 Stunden vielleicht angeschaut und am Ende habe ich noch eine riesengroße Überraschung bekommen. Habe ich nie mit gerechnet, ist doch geil.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, und deswegen, ich bin gespannt. Also ich finde, der erste Tag ist im Speziellen der kann viel Hit and Miss sein. Also das ist ein bisschen der Wackeltag für mich. Geht's dir da auch so?
Also der zweite Tag hat natürlich den Vorteil, dass du einfach auch ein TLC-Match auf der Card hast, wo du nichts brauchst, sondern sagst, Leute, hier, Ring, Gürtel, Leitern, habt eine gute Zeit. Ne? Das ist halt easy. Dann hast du noch irgendwie mit Dominic Mysterio jemanden auf der Card, der viele Reaktionen sieht. Du hast Rhea Ripley auf der Card. Becky gegen Lyra Valkyria ist wirklich lange aufgebaut jetzt auch, ne? Auch da viel hin und her. Nichtsdestotrotz. Also, du hast natürlich große Banger bei Nacht 2. Und Nacht 1 ist wirklich so ein bisschen, okay, wie machen sie das? Das kann viel sein zwischen, ja, war jetzt irgendwie so ein B-Pay-Per-View. Oder wo du sagst, ach, mich haben da wirklich so ein paar Sachen positiv überrascht und ich hatte irgendwie großes Finale am Ende. Ja. Ich glaube, damit schon fällt gerade Nacht 1.
Sehe ich genauso. Wir werden dann auch am Sonntag drüber sprechen und werden euch dann hier den Review-Podcast dann auch so zeitnah es möglich ist natürlich liefern. Und ja, vergesst das Tippen nicht. Kai, möchtest du noch was sagen zu Nacht 1?
Nee, ich muss jetzt auch gleich direkt tippen. Ich muss meine Tipps direkt eintragen und nicht mehr ändern.
Mach das mal, so Zeit. Ansonsten geht es natürlich dann hier an der Stelle morgen dann weiter mit dem Preview-Podcast zu Nacht 2, nicht zu vergessen. Und dann am Freitag natürlich das Magazin. Wir hatten die Woche auch noch unser Netflix-Filmformat über Happy Gilmore. Also auch da haben ja MJF, Becky Lynch und auch Bad Bunny ja mitgespielt. Und
Happy Gilmore 2.
Stimmt, ja. Und Bad Bunny war sehr, sehr gut in seiner Rolle, kann ich jetzt schon mal sagen. Lohnt sich auch, ist, glaube ich, ein sehr launiger Podcast geworden. Ich habe mich selten und lange nicht mehr so mit jemandem hier am Mikrofon gestritten. Insofern, ja, schaut da rein, unterstützt uns hier. Ihr seht auch, der Kai, der hat auch eine neue Kamera bekommen, der hat auch ein neues Licht bekommen, deswegen sieht er so wunderschön aus.
Genau.
Und
viel Spiegeltricks.
Und wir hören uns hier bei der Preview zu Nacht 2 vom SummerSlam 2025 wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.